Vorfreude, die bleibt. Wo hast du Vorfreude erlebt? Oder wo bist du gerade dabei, sie zu erleben? Sag mal ein bisschen was. Gibt es etwas, worauf du dich freust oder gefreut hast? Was einiges klang ja heute schon an in diesem Gottesdienst. Ja, also das Wochenende, wo die Enkelkinder wieder zu Gesicht kommen. Jawohl. Und man wieder auf dem Boden liegen kann und Kind sein darf, ja, und mit ihnen spielen. Auf die Sonne, die heute scheinen wird, Steffi. Auf das nächste Herzschlag in Lankow. Sehr schön, Familienfest dort, ja. Habt ihr mehr Angebote? Also, wie auch immer, vielleicht hast du dieses Kribbeln im Bauch auch schon mal so richtig intensiv erlebt. Die Vorfreude vielleicht auf einen Urlaub, den du lange geplant hast, wo Abenteuer pur auf dich wartet, oder die sehnlich erhoffte Entspannung am Strand in der Sonne. Wie auch immer, wäre doch cool, wenn man Vorfreude irgendwie so konservieren könnte, ja, in so eine Konservendose packen könnte und wo man dann immer wieder rausholt. Also so dauerhaft. Ich fände, das wäre eine coole Erfindung mal, dass es sowas zum Einkaufen gibt. Dauerhafte Vorfreude. Kleiner Ortswechsel, wir blenden mal die Folie ein. Da sitzt er also in seiner Zelle, dort in Ephesus, vermutlich 780 Kilometer Landweg von Philippi entfernt. Also Ephesus, hier der rote Pfeil in der Mitte, Philippi, der rote Pfeil oben. Er hat nun viel Zeit. Er hat Zeit zu schreiben, dort im Knast. Er hatte eine klare Vision gehabt. Er wollte im ganzen Mittelmeerraum eine gute, eine tolle Nachricht weitergeben. Eine Nachricht, eine Botschaft, die eigentlich unglaublich war und für viele unerhört war. Aber diese Botschaft war für ihn der absolute Motor, auf Reisen zu gehen, immer wieder aufzubrechen, von einer Stadt in die andere. Das war seine inspirierende Kraft, loszugehen. Und er hat viel zu sagen. Er hat auch jetzt noch was zu sagen, wo er dort in dieser Zelle sitzt, wo man ihn von den Versammlungsorten, von den Marktplätzen weggeholt hatte, weil seine Botschaft eben so unerhört war. Nun, er hatte Jesus kennengelernt. Mehr als das. Jesus war wie ein Schlag in sein Leben hineingekommen. Vorher hatte er diesen Jesus gehasst und all die Leute, die hinter ihm herliefen und seiner Botschaft folgten. Und dieser Jesus hatte sein Leben umgekrempelt. Fakt ist, man hatte ihn also aus dem Verkehr gezogen, weil er in den Augen der Gegner zu viele Leute auch in die Nachfolge von Jesus rief und weil er sie offensichtlich manipuliert hatte. Das konnten sie als Verantwortliche für die Städte nicht länger dulden. So wollen sie ihn mundtot machen. Und so sitzt er also in seiner kalten Zelle. Und er schreibt. Er schreibt an Freunde in Philippi, und sie stellt sich erst einmal vor. Ich lese nochmal Vers 1 aus dem Philipperbrief. Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, an alle, die in Philippi leben und durch Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Diakonen. Noch einmal, was wird er jetzt denen da draußen schreiben? Ein erster Punkt, den blenden wir ein. Aus tiefer Verbundenheit wächst dauerhaftes Glück. Die Verse 3 bis 5. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, das ich für euch spreche. Ich kann voller Freude beten, weil er euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt. Vom ersten Tag an bis heute. Und Vers 7. Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Paulus kann trotz einiger Mängel, die er durchaus auch bei den Christen in Philippi sieht, und darauf wird er später noch zu sprechen kommen, kann erstmal das Positive sehen. Und er kann dafür danken. Wer etwas Positives wahrnimmt, dem fällt es leichter zu danken. Und wer danken kann, empfindet in der Regel auch eher Freude, als wenn er nur das Negative sieht. Und das kennt ihr, und das blenden wir auch mal ein mit der nächsten Folie, ja, mit dem halb leeren oder dem halb vollen Glas, ja. Also der Optimist, der Pessimist und dann der Ingenieur, okay, der sieht dann nochmal anders drauf. Und dann gibt es ja noch den Realisten, ja, der beides wahrnimmt. Übrigens, das ist Paulus, auch in diesem Brief, obwohl er mit dem Guten beginnt. Und was besonders auffällig ist, dass es hier gar nicht um materielle Dinge geht. Ja, vielleicht die nächste tolle Reise, die ansteht. Sondern es geht ihm in erster Linie einmal, und wir blenden nochmal die Folie mit dem Text ein, die nächste. Es geht ihm um diese innere Verbindung, die er spürt zu seinen Freunden dort in der Gemeinde. Er hat diese Gemeinde gegründet. Die Menschen sind auf die Botschaft eingegangen, die er hatte, auf diese Nachricht. Sie haben sie für bare Münze genommen, angenommen. Und daraus ist eine tiefe Verbindung zu diesen Leuten jetzt entstanden, eine tiefe innere Beziehung zu ihnen. Und vielleicht kennst du das, wenn du einem Menschen vielleicht zum ersten oder zweiten Mal begegnet bist, wo du gespürt hast, hey, wir sind auf einer Wellenlänge, dass da plötzlich etwas entsteht, eine innere Verbindung. Manchmal unausgesprochen ist sie da und sie weckt eine Freude, diese Person irgendwann wiederzusehen, ihr zu begegnen, weil du merkst, hey, es ist cool, mit der zusammen zu sein. Das inspiriert mich. Es gibt natürlich auch andere Begegnungen. Aber diese Person inspiriert mich und ich erlebe es als etwas Gutes, als Schönes, was mir ja auch eine Vorfreude weckt, diese Person wieder zu treffen. Und wenn du dann einmal eine Person so richtig lieb gewonnen hast und sie einige Monate nicht gesehen hast, dann weckt das umso mehr Vorfreude, ihr wieder zu begegnen, sie wiederzutreffen. Paulus, hatte ich schon erwähnt, hatte Jesus als echten, als tiefen Freund kennengelernt. Er war ihm begegnet. Er hatte eine richtige Jesus-Begegnung, eine übernatürliche. Und Jesus war wie ein cooler Freund für ihn geworden. Aus dieser Hassbeziehung war eine tiefe Freundschaft geworden. Und so entsteht in ihm auch eine Vorfreude auf das, was einmal kommen wird. Und Vers 8 heißt es, Gott ist mein Zeuge, ich sehne mich nach euch allen, also nach den Christen in Philippi, mit der ganzen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Da kommt nochmal diese Verbundenheit zum Ausdruck. Über Jesus Christus, über die Liebe von Jesus, ist er mit den Christen auch in Philippi total verbunden. Und jetzt habe ich nochmal ein Attentat auf euch vor. Ihr sitzt jetzt alle so bequem hier. Jetzt lade ich euch mal zu einem kleinen Versuch ein. Einige von uns kennen den schon, aber wir machen ihn noch einmal. Und zwar bitte ich alle, die das können, der Mike, der darf dann mit dem Rollstuhl sich einfach bewegen, alle, die können einmal aufzustehen. Keine Angst, keiner wird beschämt hier. Es passiert nichts Peinliches. So, und jetzt bitte ich euch, einfach mal einen Schritt in Richtung dieses Kreuzes zu gehen. Einen Schritt. Okay, einige müssen erstmal nach außen ausweichen. Jetzt bitte ich euch, zwei Schritte in Richtung dieses Kreuzes zu gehen. Ja, ihr hinter der Glaskammer, ihr müsstet ja eigentlich dahinter. Und jetzt bitte ich euch mal, sofern das möglich ist, für Sonja ist es nicht mehr möglich, aber 5 Schritte in Richtung dieses Kreuzes zu gehen. Und einige müssen jetzt mal so. Und jetzt nochmal für diejenigen von hinten nochmal 4 Schritte. Richtung Kreuz. So, jetzt schaut euch mal um. Was ist mit passiert mit den anderen, die vorher neben euch, hinter euch gesessen haben? Was nehmt ihr wahr? Ich vermute, ihr nehmt euch wahr, dass ihr euch näher gekommen seid, indem ihr näher zum Kreuz gegangen seid. Und das Kreuz ist für mich das Zeichen für Jesus Christus. Es ist ein leeres Kreuz. Jesus ist auferstanden. Ihm folgen wir. Und da, wo wir Jesus näher kommen, kommen wir uns auch einander näher. Vielen Dank. Ihr dürft euch wieder setzen. Kleine sportliche Übung. Aber die, denke ich, etwas verdeutlicht, dass da, wo wir uns auf Jesus konzentrieren, ihm folgen, auch eine tiefere Verbundenheit untereinander entstehen kann. Viele von euch kennen Johannes Hartl, oder? Influencer mittlerweile, YouTube, ganz viele klicken seine Videos an, hat viel zu sagen. Er hat ja auch dieses Buch Eden Culture geschrieben. Und in seinem Buch Eden Culture ist das Thema Verbundenheit ein sehr zentrales. Er widmet diesem Begriff Verbundenheit allein 50 Seiten. Und er sagt, also am Ende kommt er zu dem Ergebnis, Verbundenheit gibt es nur im Dreierpack. Gott, oder wir könnten sagen Jesus, ein anderer Mensch in meinem Umfeld und mir. Dieses Dreierpack bietet mir eine ideale Chance, Verbundenheit zu erleben. Meine Frage am Ende dieses ersten Punktes: Erlebst du eine tiefe Verbundenheit zu anderen Menschen? Und wenn nicht, wo siehst du eine Möglichkeit, diese Verbundenheit als Quelle einer dauerhaften Freude zu gewinnen? Was könnte der erste Schritt sein, diese Verbundenheit zu gestalten, zu erleben und dann auch als Quelle für dauerhafte Freude zu gewinnen? Ein zweites. Vorfreude auf das unmittelbare Wiedersehen mit Jesus. Das klang allein im ersten Lied, was wir heute Morgen zur Begrüßung gehört haben, schon an, dass das etwas ist, was Menschen auch bewegt. Vers 6, ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und Vers 10, ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Und ich springe mal zwei Kapitel weiter aus Philipper 3, da schreibt dann Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der den Leib unserer Niedrigkeit verwandeln wird, dass er gleichförmig werde seinem verherrlichten Leibe. Also, Paulus ist sich ganz sicher, dieser Jesus kommt wieder auf die Erde zurück. Und er kommt nicht als Loser, als Verlierer, er kommt als Befreier. Und er kommt als jemand, der unseren Körper verwandeln wird. Was jetzt noch absterben kann, wird dann unsterblich. Jede Krebszelle, die in unserem Körper jetzt noch Schaden oder Schaden anrichtet, wird beseitigt sein. Jede Niere, die Steine produziert, ich spreche von mir selber, wird dauerhaft den Leib reinigen und für keine Probleme mehr sorgen. Wir werden einen neuen Leib bekommen, einen verherrlichten Leib, etwas Ewiges, etwas Nachhaltiges, Dauerhaftes, was keinen Stress verursacht. Matthias, tut mir leid, als Arzt bist du arbeitslos. Keine Chance. Aber ich hoffe, du kannst damit leben. Ja, du glaubst schon. Also, wir werden etwas Neues bekommen, einen neuen Leib. Und wer das heute so als Bild, als Zukunftsbild vor Augen hat, der kann auch jetzt schon Vorfreude erleben. Vor zwei Wochen hat ein Expertengremium des BND, des Bundesnachrichtendienstes, ein ganz anderes Bild uns vor Augen gemalt. Das ging durch die Tagesschau und das hat mich tatsächlich auch nochmal richtig berührt. Da wurde nämlich gesagt, dass Russland so stark aufrüstet, dass das Land im Jahr 2030 in der Lage sei, die NATO-Gebiete anzugreifen. So, das kann auch dein Zukunftsbild sein, was vor dir steht. Und ich gehe mal davon aus, dass das keine Vorfreude bei dir weckt. Es sei denn, du gehörst irgendwie einem Rüstungsunternehmen an, was jetzt Gas geben will und dagegenhalten will. Also hier in diesem Text wird uns etwas anderes vor Augen gemalt, was Vorfreude auslöst. Und das Gute daran ist, das macht allein die Situation von Paulus deutlich, dass das offensichtlich eine Freude ist, die unabhängig von der aktuellen Situation ist. Ja, man könnte sogar sagen, je größer die Schwierigkeiten sind, je größer der Stress ist, umso größer wird diese Vorfreude sogar. Ich persönlich kann zumindest sagen, dass ich gerade in den Situationen, wo ich war ja öfters auch im Krankenhaus wegen meiner Nierengeschichte, dass diese Perspektive mir echt mehr geholfen hat als alles andere. Da war nicht der nächste Urlaub im Blick, sondern da hatte ich tatsächlich diese Dinge im Blick. Ich denke, das kann entspannen, wenn Spannungen kommen. Das kann mitten im Leid auch eine neue Leichtigkeit dir vermitteln. Diese Sätze aus dem Gefängnis von Paulus haben mich auch an eine andere Person der Geschichte erinnert, der eben auch öfters im Gefängnis oder eine Zeit lang im Gefängnis saß, der seine Aktivitäten als Theologe dann auch letztlich mit dem Tod bezahlen musste, kein geringerer als Dietrich Bonhoeffer. Und wir blenden mal ein, was er zum Thema Freude schreibt. Da sagt er, aus dem Gefängnis in Tegel: Bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, Seele und Leib. Und wo diese Freude einen Menschen gefasst hat, dort greift sie um sich, dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen. Wo liegt für Bonhoeffer das Geheimnis dieser türensprengenden Freude, die er offensichtlich erlebt, obwohl er auch den Tod vor Augen haben muss? Er hat sich ja an der Widerstandsbewegung gegen Adolf Hitler beteiligt. Ein zentraler Gedanke von Bonhoeffers Äußerung über die Freude ist, dass diese Freude im tiefen Glauben verankert ist, in der Nähe zu Gott. Und er schrieb, dass wahre Freude eine Gabe Gottes ist, die man gerade in schwierigen Zeiten erfahren kann. Und er sagt, diese Freude ist kein oberflächliches Gefühl. Sie ist eine tiefe innere Haltung, die aus einer Gewissheit kommt, dass Gott gnädig ist und uns unsagbar liebt. Und dann zitiert oder beziehungsweise äußert er sich in einem Brief an seinen Freund, den Eberhard Bethge, am 21. Juli 1944, mitten aus dieser Gefangenschaft und der drohenden Hinrichtung. Da sagt er, das lesen wir auf der nächsten Folie: Die christliche Freude beruht nicht darauf, das Leid auszublenden. Sie gründet auf der trotzigen Hoffnung und dem Vertrauen auf Gott. Sie wird in der Gemeinschaft mit Christus gefunden. Auch in den schwierigsten Zeiten kann der Glaube eine Quelle der Freude sein, weil er den Blick auf die Ewigkeit und das Kommen des Reiches Gottes richtet. Das schreiben Leute mitten in der Krise, so könnte man sagen. Ganz anders bewertet das Heinrich Heine, deutscher Dichter, Schriftsteller. 1840 hat er eine Denkschrift veröffentlicht und da hat er sehr sarkastisch Glaube oder auch diese Hoffnung, von der wir eben gesprochen haben, ganz anders bewertet. Ich zitiere: Heil einer Religion, die dem leidenden Menschengeschlecht in den bitteren Kelch einige süße, einschläfernde Tropfen goss, geistiges Opium, einige Tropfen Liebe, Hoffnung und Glaube. Das Opium. Das könnte euch bekannt vorkommen. Von Leuten, die das im Sozialismus und Kommunismus, Heide, du hast den Kopf schon geneigt, das ist dir bewusst gewesen in der DDR-Zeit vermutlich. Opium für das Volk, Religion als Opium für das Volk, Diese Begriffe haben Karl Marx und Lenin später hoffähig gemacht und damit allgemein verbreitet. Nach dem, was ich eben gesagt habe, ist es aber alles andere als Opium von das Volk, sondern es ist Trost statt Vertröstung. Es ist Trost in einer aktuellen Situation statt nur ein Hoffen auf, sondern ich kann Power für die Seele jetzt in diesem Moment erleben, wenn ich mich daran festhalte. Meine Frage am Schluss dieses zweiten Punktes: Welches Gefühl löst es bei dir aus, wenn du hörst, dass Jesus Christus einmal wiederkommt? Ist das für dich etwas, wo du voller Freude drauf gucken kannst? Oder, oh, Jesus, warte mal noch ein bisschen, ich habe da noch so ein paar Dinge zu erledigen? Oder spielt es überhaupt keine Rolle im Alltag? Kann ja auch sein. Ein drittes und letztes: Vertrauen in das, was wächst. Vers 6 hatte ich schon zitiert. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird das auch vollenden bis an den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also ich bin ganz sicher, schreibt Paulus. Man könnte jetzt sagen, Zweckoptimismus. Oder ist es eher ein verheißungsvoller Blick in die Zukunft, ein visionäres Bild, das neue Energie, neue Emotionen, neue Freude auslöst? Also trotz aktueller Einschränkungen davon auszugehen, es wird gut. Wenn Jesus, wenn Gott etwas mit mir begonnen hat, dann wird er es zu Ende führen. Das ist doch etwas, was mir auch Motivation geben kann, oder? Wir fangen so viele Dinge an und beenden sie auf halber Strecke. Brechen sie ab. Sie misslingen. Aber Paulus sagt, nein, hier hat jemand ein gutes Werk bei euch begonnen. Und dieser Gott ist treu. Dieser Gott ist groß. Dieser Gott ist beständig. Dieser Gott, an dem ihr festhaltet, dem könnt ihr vertrauen. Der wird euch auch weiterführen. Der wird euch helfen, es auch zu Ende zu bringen. Manchmal dauert es. Und ich wurde nochmal erinnert an die Zeit, als wir vor 16 Jahren begonnen haben, dort auf den Dresch zu gehen, uns dem Thema Kinderarmut zuzuwenden. Da ist eigentlich die ersten Jahre wenig passiert, wenig Sichtbares. Naja, wir haben uns um Menschen gekümmert, um Kinder gekümmert, die in Armut leben. Und doch hatten wir manchmal den Eindruck, wir würden gerne mehr Hoffnung vermitteln, wir würden mehr gerne den Glauben vermitteln und so weiter. Und das hat 10 Jahre gedauert, bis erstmals eine Person das so ergriffen hat, dass sie gesagt hat, ich möchte mich taufen lassen. Wie viele hören nach 1-2 Jahren auf oder sagen, es lohnt sich nicht. Wir haben weitergemacht und es war gut. Und wir konnten sehen, dass dann später etwas gewachsen ist und heute noch wächst. Und es hat mit dazu beigetragen, dass heute in Lankow etwas wächst. Dass in Rostock-Evershagen etwas wächst. Und wir auch in weitere Städte gehen wollen. Also, das zeigt mir, wo Gott uns eine Berufung gegeben hat. Und wo wir etwas mit ihm zusammen beginnen, weil wir es nicht für uns tun wollen, sondern weil wir es in seinem Auftrag tun wollen, dass er es dann auch vollenden wird und weiterführen wird. So kann diese Verheißung also Vorfreude auslösen, die bleibt. Wir können sicher sein, dass Gott nicht auf halbem Wege stecken bleibt. Und Teil dieses Prozesses, und jetzt kommt auch sozusagen das halb leere Glas, also wo noch Luft nach oben ist, das beschreibt der Paulus jetzt, ist, dass die Liebe untereinander wächst und wir mehr und mehr ein Verständnis davon bekommen, was ein Leben mit Jesus als Freund beinhaltet. Vers 9, und das ist es, worum ich bete, eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Das fand ich auch nochmal interessant. Liebe und Erkenntnis und Verständnis kommen hier zusammen. Manchmal denken wir, dass Liebe das Maß aller Dinge ist und wir den Verstand dann ausschalten müssen. Nein, Erkenntnis und Weisheit kommen hier zusammen. Und Vers 10 heißt es dann, ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt, denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Fehlerlos sein! Da habe ich ein dickes Fragezeichen sofort in die Bibel gemalt. Eieieiei, Jesus, das muss ich jetzt nochmal genauer mir angucken. Also ich halte die Basisbibel für eine richtig gute Übersetzung, aber an dieser Stelle habe ich nochmal tiefer gebohrt und es steht aus meiner Erkenntnis und ja, da nicht fehlerlos. Also da steht ein Begriff, der heißt so viel, ihr sollt lauter sein. Ihr sollt rein sein. Weil ich gehe mal davon aus, dass ich nicht fehlerlos bin. Oder ich bin sogar ganz sicher. Und ich gehe mal davon aus, dass hier im Raum auch nicht so viele sitzen, die jetzt von sich sagen würden, dass sie fehlerlos sind. Oder? Wer ist fehlerlos? Ah, Sarah ist fehlerlos. Ach, das Baby ist noch fehlerlos. Ja, okay. Das akzeptieren wir. Aber sonst habe ich jetzt keine Hände hier gesehen. Wie auch immer, es geht darum, tadellos und tadelhaft zu sein. Also es geht darum, festzustellen und einzuordnen, dass ich jederzeit mit der plötzlichen Ankunft von Jesus rechnen kann. Und rein sein heißt ja, dass ich das akzeptiere, was Jesus für mich schon eingesetzt hat, um mich rein zu erklären. Keiner von uns ist fehlerlos. Aber weil wir nicht fehlerlos sind, gibt es diesen Jesus, der ans Kreuz gegangen ist und der uns sagt, du darfst deine Fehler zu mir bringen und du darfst in diesem Sinne rein sein, tadellos sein. Das heißt, wenn ich komme, dann werde ich diese Punkte vor Gott, werde ich dich rechtfertigen, wenn du das für dich in Anspruch nimmst. Also, worauf kommt es heute an, heute und morgen, dass ich verantwortlich handle? Dass ich so handle, dass Jesus jederzeit in jedem Augenblick wiederkommen könnte. Und dass meine Liebe zum Nächsten wächst, dass dadurch die Verbundenheit zueinander wächst. Ich fasse zusammen, im Philipperbrief kommt der Begriff Freude insgesamt, je nach Übersetzung, circa 16 Mal vor. Und das ist, finde ich, total erstaunlich in einem Brief, der aus dem Gefängnis geschrieben wurde. Also, ich fände das cool, wenn ich im Gefängnis säße, so etwas, einen Freudenbrief zu schreiben. Also das überhaupt zu können. Der Brief drückt als erstes die Freude aus, die daraus erwächst, dass wir eine tiefe Verbundenheit zueinander und mit Jesus Christus erleben können. Die Vorfreude ist aber auch deshalb so stark, weil der Paulus weiß, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Sein bester Freund wird wiederkommen und er darf ihn wiedersehen. Und das Dritte, er bezieht dieses positive Gefühl der Freude auch aus der Tatsache, dass Gott das vollenden wird, was er einmal begonnen hat. Dass er auf Gottes Treue rechnen kann. Okay, jetzt bist du dran und wir sind dran, diese Freude Raum zu geben, sie durchzubuchstabieren und vielleicht uns gegenseitig an der einen oder anderen Stelle anderen Stelle mitzuteilen, wo wir Freude erleben. Dazu habt ihr nahe Gelegenheit im Café. Und ich gebe dir jetzt einen Augenblick der Stille, wo du mit Jesus reden kannst, vielleicht auch um diese Freude ringen kannst, vielleicht ihm bitten kannst, da etwas Tiefgreifendes in dich hineinzulegen oder ihm einfach danken kannst für die Freude, die du schon mit ihm und mit anderen Menschen empfindest. Eine Minute der Stille und dann werde ich ein lautes Gebet sprechen. Jesus, du kennst die vielen Freudenkiller, die diese tiefgreifende Freude ja einengen wollen oder vielleicht sogar beseitigen wollen, die uns den Glauben nehmen wollen, dass es gut wird, auch in unserem Leben. Danke, dass du uns heute Morgen einlädst, der Freude neu Raum zu geben. Und dass du uns auch an die Wurzeln dieser Freude führst. Danke, dass wir sie bei dir finden können. Und so bete ich für jeden, der darum ringt gerade, weil Umstände in seinem Leben da sind, die das schwer machen. Wir haben aber auch gehört, dass du gerade in diesen Situationen besonders diese tiefe Freude schenken kannst. Und das tue du jetzt. Egal, wo wir uns gerade befinden, in welcher Situation wir sind, ob wir gesund sind, ob wir krank sind, Ob wir eine schöne Woche vor Augen haben oder eine schwere Woche, komm du rein mit deiner Gegenwart. Und danke, dass wir dieses Zukunftsbild auch vor Augen haben können, dass du einmal wiederkommst und dass du für Gerechtigkeit sorgen wirst. Oh Herr, wir leiden so sehr daran, dass so viel Ungerechtigkeit noch auf dieser Welt ist. Ungerechtigkeit durch Menschen, die verfolgt werden, weil sie in den Augen der Machthaber eine falsche Religion haben. Ungerechtigkeit durch Kriege. Oh Herr, erbarm dich. Du siehst die vielen Toten auf russischer und ukrainischer Seite dort in diesem Krieg, der kein Ende nehmen will. Erbarm dich über Israel, über den Gazastreifen, über den Libanon und all die anderen Kriegsgebiete, die wir schon aus den Augen verloren haben. O Herr, wir sehnen uns danach, dass Gerechtigkeit entsteht. Und wir hoffen darauf, weil du einmal wiederkommen wirst. Danke für diesen Sonntag. Danke für den Sonnenschein. Danke für Gutes, was du uns schenkst. Danke für Ruhezeiten. Danke, dass wir auch dir darin begegnen können. Und all diejenigen, die jetzt krank sind, die neue Stärke brauchen, Gesundheit brauchen, wir beten für sie, dass du sie auch übernatürlich schenkst. Aber auch durch die Hilfe von Ärzten und Pflegern. Danke auch für die gute gesundheitliche Versorgung, die wir in unserem Land haben. Und danke für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier bist. Amen.